Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir melden uns wie angekündigt mit einem Sonderpodcast zum Thema Kipppunktewarnung und der Klimawandel.
Ja, das ist ein unglaublich wichtiger Artikel. Und wir hatten ja gestern auch im Podcast bereits gesagt, dass wir momentan so in dieser Phase sind, wo die Wahrheiten ans Licht kommen. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir uns auch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Denn hier werden letztendlich wissenschaftliche oder vielmehr nicht wissenschaftliche Zusammenhänge dargestellt, die aber in die große Meinungsmachung reingebracht wurde, die aber einfach den Tatsachen nicht entspricht. Und deshalb ist es so wichtig, darüber zu sprechen.
Und jetzt sagen wir euch auch, worüber wir genau sprechen, nämlich über einen Artikel, der bei Welt Online erschienen ist. Geschrieben hat ihn der Chefreporter Wissenschaft Axel Bojanowski. Axel Bojanowski ist seit 2020 Chefreporter Wissenschaft bei der Welt. Er war vorher bei Spiegel Online und zwar fast 10 Jahre. Und von 2006 bis 2009 war er ständiger Mitarbeiter bei der Süddeutschen Zeitung, beim Stern und so weiter. Vorher war er auch bei Nature Geoscience tätig als Autor, ist er auch bekannt für populärwissenschaftliche Bücher und so weiter. Warum heben wir das hervor? Weil es tatsächlich bemerkenswert ist, dass jemand, der so offensichtlich aus dem Mainstream kommt, diesen Artikel veröffentlicht hat. Wir werden diesen Artikel mit euch besprechen jetzt. Und zwar deswegen, weil er hinter der Bezahlschranke ist. Das ist etwas, was wir natürlich nicht so schön finden, denn gerade dieses wichtige Wissen muss in die Welt. Wir sind Axel Bojanowski sehr dankbar dafür. Und ihr könnt aber auch Axel Bojanowski mit seinem eigenen Blog finden. Und zwar, warte mal, ich habe das hier gerade, ja, das heißt Axel Bojanowski Substack.com. Und da findet ihr seinen eigenen Kanal oder seine eigene Webseite, wo er wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Und da haben wir auch, weil er nämlich, heute war das, glaube ich, einen Artikel dort veröffentlicht hatte zum Thema, wie überhaupt diese ganze Klimadebatte entstanden ist, dargestellt hat. Wenn wir von diesem Klimawandel reden, dann sprechen wir, und das werdet ihr jetzt gleich mitbekommen, sprechen wir über eine Entwicklung. Und Bojanowski schreibt also unter der Überschrift "Eines Morgens in Stockholm", das war 2004, und er sagt, da war er dabei, als die Klimakipppunkte geboren wurden. Ihre zweifelhafte Karriere nahm ihren Lauf. Bevor ich da jetzt reinlese, Andreas, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was diese Kipppunkte-Theorie in der heutigen Politik für Auswirkungen hat und in der Zukunft für Auswirkungen haben könnte, wenn das nicht gestoppt wird.
Naja, es geht also vor allem darum, bei dieser Theorie, das ist schon richtig gesagt, das ist also keine bewiesene Theorie, sondern das ist eigentlich mehr eine Meinungssituation, die herausgekommen ist. Das werden wir ja jetzt durcharbeiten. Und diese Kipppunkte-Diskussion, das ist so ein Vorgang, wo man mit einem irreversiblen Punkt irgendwann rechnet und sagt, wenn der überschritten ist, dann ist irgendein Wahnsinn, ein Chaos, ein Untergang quasi der Menschheit, der Erde nicht mehr aufzuhalten. Und das dient letztendlich natürlich vor allem der Panikmache, ganz konkret konzertiert, orchestriert wird das so gemacht, dass die Menschen dann in Angst kommen und dann plötzlich die wissenschaftliche Ebene komplett verlassen wird und dann man plötzlich nur noch in Emotionen sich wälzt und man sagt, okay, wenn dieser Kipppunkt kommt und wir sehen diesen Begriff in den Massenmedien täglich, wir sehen beispielsweise die Klimakleber, die auch Klimaaktivisten, auch die Klimaterroristen, die kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Und wenn man sie dann danach fragt, merkt man natürlich auch die Ahnungslosigkeit. Aber das sind die Überschriften, mit denen man Leuten mehr oder weniger, mit denen man sie reinbekommt in eine Denkschiene, aus der sie nicht mehr herauskommen sollen, offenbar. Darüber reden wir jetzt.
Genau. Also auch die Klimakleber und so weiter, die sind alle in diesem Auftrag unterwegs. Auch zum Beispiel das Klima, Gretel, das ja geweint hat und gesagt hat, dass die Welt bald untergeht. Und das glauben ja viele andere auch, die jungen Menschen vor allem, die sich offenbar durch diese ganzen Narrative in einer Art Angstsituation buxieren lassen. Also auch die vielen jungen Menschen, ob es die letzte Generation, Extinction Rebellions oder irgendwelche anderen Fridays for Future Aktivisten sind, die handeln ja aus Überzeugung, Andreas, und nicht nur fürs Geld aus den USA.
Nein, mit Sicherheit nicht. Ich möchte auch auf gar keinen Fall, dass der Eindruck entsteht, dass wir jetzt die jungen Menschen bashen. Im Gegenteil, wir sehen, dass die Schulen der Objekt Lehre abgeschafft wurden und durch Indoktrinierungsanstalten ersetzt wurden. Das ist das eigentliche Problem. Womit wir hier zu tun haben, ist letztendlich ein Ergebnis, was wir auch selbst als Erwachsene, als Ältere offenbar unterschätzt haben. Und das ist jetzt das Ergebnis, was wir jetzt gerade vor uns finden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber reden und möglichst auch versuchen, sensibel dieses Wissen langsam reinzubringen, wenn wir merken, es wird hier unwissenschaftlich gearbeitet.
Und vielleicht noch, bevor wir jetzt hier wirklich loslegen, die Gedanken dazu, dass es sich bei dieser ganzen Klimadebatte, das stellt sich immer klarer heraus, offenbar um eine politische Agenda handelt, ersonnen, wissen wir nicht genau wann und wo und wer dahinter steckt. Natürlich gibt es etliche Indizien, die darauf hinführen, dass man weiß, woher das kommt, dass sich jetzt bestimmte Gruppierungen die Welt untertan machen wollen, indem sie eben nach dem Pandemie-Lockdown auch Klima-Lockdowns planen, auch planen, dass der Mensch kein Auto fahren mehr soll oder auch nicht mehr fliegen soll. Also wir spüren, dass sämtliche Erlässe und Gesetze und Entwürfe aus Brüssel und so weiter genau in diese Richtung führen, nämlich fehlende Freiheit, Kontrolle über den Menschen und auch die digitale Identität, die dann in eine künstlich intelligent geführte Welt münden soll. Ja, das sind die Zukunftsallmachtsfantasien, die vielleicht auch unter anderem regelmäßig in Davos beim WEF besprochen werden. Also, Axel Bojanowski, der Chefredakteur Wissenschaft, Chefreporter, der sagt, er sei 2004 dabei gewesen, als genau diese Agenda geboren wurde und diese zweifelhafte Karriere ihren Lauf nahm. Er spricht davon, dass es Fingerfood gegeben hat, damals sei man noch davon ausgegangen, dass es belegte Brote waren und man hat also an langen Nächten mit Kollegen interessante Vorträge besprochen und diskutiert. Und Ende August 2004 brachte das erste Euroscience Open Forum in Stockholm Wissenschaftler und Journalisten zusammen, gefördert mit 480.000 Euro, man höre und staune, von der Europäischen Union. Und er sagt, als freier Journalist freute ich mich, dass ich über die erste Entdeckung eines Himmelskörpers außerhalb unseres Sonnensystems mit lebenstauglicher Oberfläche berichten konnte.
Also es ist schon interessant, dass hier die EU mit 480.000 Euro diese sogenannte Wissenschaft hiermit unterstützt. Und wenn wir wissen ja, dass die EU, die sich ja momentan einen Namen macht aufgrund ihrer hohen Korruption, selbst in den obersten Etagen, wo Gelder geflossen sind von den Staaten. Das heißt, wir wissen ja, es handelt sich da mehr um eine Lobbyvertretung oder um eine US-Außenstelle, das kommt aufs Gleiche raus. Also eben nicht um eine parlamentarische Institution, wie es uns immer erklärt wird. Also ist es so, der Autor, der spricht von einer sehr spektakulären Nachricht über die Klimaforschung und das war am Vormittag des 26. Augustes, nämlich 2004. Und da hielt der Direktor des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, so heißt das Ungetüm, PIK nennt man das. Und da gibt es den Hans-Joachim Schellnhuber. Und der hielt einen Vortrag über die Achillesfersen der Erde, also schon ganz hoch angesiedelt. Und Er beschreibt also, dass in manchen Regionen die globale Erwärmung droht und unwiderruflich nun katastrophale Umwälzungen anstoßen, die auch offenbar nicht mehr reversibel sind. Das erläutert der Physiker, denn er hat ja einen wissenschaftlichen Hintergrund, das muss man ganz klar sagen. Die Frage ist, spricht er als Wissenschaftler oder spricht er als Funktionär? Denn er verdient ja sein Geld dann in einer bestimmten Institution. Und er spricht also von ganz künftigen Großkatastrophen, die man erwartet. Und da gab es einen BBC-Kollegen und der bat Schellnhuber dann auch um verständlichere Formulierungen. Und Schellnhuber, der erzählte dann in seiner Biografie, da gab es das populärwissenschaftliche Buch The Tipping Point, das brachte er rein und das hatte er gerade gelesen und dessen Konzept er nun spontan auf die ganze Klimaproblematik ausdehnte. Und mir geht es einfach nur darum, hier zu erkennen, dass offenbar ein Wollen hierhinter steht und nicht eine wirkliche ergebnisoffene Forschung. Und das große Problem wird natürlich sein, dass Wissenschaftler Schwierigkeiten haben, Aussagen zu widerlegen. Denn man kann als seriöser Wissenschaftler eigentlich niemals beweisen, dass es etwas nicht gibt. Deshalb ist es auch so, dass Wissenschaftler so ausgelegt sein müssen, dass sie beweisen müssen, dass es etwas gibt. Und hier geht es darum, dass hier offenbar etwas behauptet wird ohne Beweise.
Wir werden uns wahrscheinlich in nächster Zeit mit der Person Schellnhuber beschäftigen müssen. Hans-Joachim im internationalen Wissenschaftskontext heißt er auch John Schellnhuber. Und wenn ihr mal bei Wikipedia reinschaut, das habe ich jetzt gerade mal gemacht, also er ist ein deutscher Klimaforscher. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Klimafolgenforschung und die Erdsystemanalyse. Und bei Wikipedia heißt es, er gehört zu den weltweit renommiertesten Klimaexperten. Bis September 2018 war er Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Das ist übrigens 1992 gegründet worden. Und unter seiner Leitung, Schellnhubers Leitung, ist es zu einem der weltweit angesehensten Institute im Bereich der Klimaforschung geworden. Und von 2009 bis 2016 ist er auch gewesen Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Und er ist langjähriges Mitglied des Weltklimarats. Andreas, damit ist er ja eigentlich bestens installiert für all das, was er dann auch aufgebaut hat.
Na ja, natürlich. Und wenn man weiß, was Wissenschaftler so im Normalfall auch so an Einnahmen haben und verdienen, da ist es natürlich auch schon eben kritisch. Jetzt komme ich gerade.
Ja, ich wollte noch einen Satz zu ihm sagen, dass er als einer der ersten nachhaltige Lösungen des Klimaproblems und erforscht hat und die internationale politische Diskussion hierzu entscheidend geprägt hat. Unter anderem hat Schellnhuber das Konzept dieser Kippelemente in die Klimaforschung eingebracht. Er ist sozusagen der Urvater dieses Kipppunktes, dieses Tipping Points. Und du hast es gerade gesagt, er hatte eigentlich in einem Buch über den Tipping Point gelesen, was er in seiner Biografie berichtet hat, hat also dort eine Idee eingefangen und hat sie umgesetzt für das globale Klima und die Wissenschaft. Ja, und der Axel Bojanowski, der schreibt jetzt weiter in seinem Blog, dass an diesem Abend, wo er eben dabei war, nach Schellnhubers Veranstaltung in Stockholm schon auf BBC News ein Artikel getitelt wurde mit der Überschrift Earth warned on tipping points. Also das war schon die erste große Warnung für diese Erde wegen des Kipppunktes. Und dieser Begriff, sagt Bojanowski, der sollte dann Karriere machen. Und Herr Schellnhuber habe auch wörtlich eingeräumt, gute Metaphern sind von unschätzbarem Wert. Also es waren die Kipppunkte, genau, die fortan Schwellen im Klimasystem beschreiben, die unwiderrufliche und katastrophale Änderungen bringen. Und bereits 2001 hatte Schellnhuber in einem Vortrag in Oxford mögliche Großunfälle wörtlich im System Erde vorgestellt. Und er hatte auch einen Kollegen, Steven Schneider, schon in den 90er Jahren, der immer wieder auch von möglichen Klimaüberraschungen gesprochen hatte, die drohen würden. Andreas, und zu der Zeit waren es ungefähr die einzigen, die solche Warnungen ausgesprochen hatten. Entweder die anderen Wissenschaftler dieser Erde schliefen fest oder es gab gar keine großen Überraschungen, die ins Haus stehen könnten.
Naja, die anderen Wissenschaftler haben darüber nicht berichtet, weil es tatsächlich eben halt aus Objektivität Sicht offenbar nichts zu berichten gab, sondern wir merken ja, wie der Begriff der Kipppunkte, die gibt es ja in der Physik zum Beispiel. Es gibt sehr wohl Kipppunkte in bestimmten Bereichen, wenn eine bestimmte Situation überschritten ist, dass dann ein Vorgang irreversibel ist. Aber hier wird dieser Begriff der Kipppunkte offenbar, das wird immer deutlicher, bewusst als Propagandabegriff eingeführt, damit die Menschen politisch entsprechend eingenordet werden. Das kann man schon ziemlich schnell erkennen. Und du sprachst gerade von diesem Vortrag aus dem Jahr 2001. Und dadurch entstand dann auch eine Art Weltkarte, die entwickelt wurde, die heute längst Kultcharakter besitzt. Und die zeigt also quasi dann letztendlich auf der gesamten Welt die Orte, an denen unerfreuliche Klimaüberraschungen drohen könnten. Zum Beispiel im Amazonas-Regenwald oder die tropischen Korallenriffe, denken wir an Australien, die arktisches Meereis, Grönlandeis und so weiter. Wir kennen diese Bilder ja alle. Doch, und das ist entscheidend, es mangelt an Wissen über die Folgen des Klimawandels. Das heißt, hier wurden Dinge im Prinzip dargestellt ohne Wissen, sondern aufgrund, interessanterweise, spricht der Herr Schellenhuber auch von einem Bauchgefühl. Finde ich sehr interessant, einen solchen Begriff zu nutzen. Doch es mangelt an Wissen. Zwar war es Anfang der 2000er Jahre gelungen, die berechtigte Warnungen vor einem menschengemachten Klimawandel in der Öffentlichkeit zu verankern. Mögliche Folgen der Erwärmung aber blieben vage, was keine Entwarnung bedeutete, vielleicht eher im Gegenteil. Das muss man eben halt wissen, dass wenn beispielsweise ein menschengemachter Klimawandel, und wir können heute aus wissenschaftlicher Sicht sagen, dass dieser Menschenfaktor einen extrem kleinen Faktor ausmacht, wenn ich mir ansehe, alleine was an Wasserdämpfen und so weiter aussteigt, das sind ganz andere Dimensionen. Bis heute, also mehr als 20 Jahre später, da hat sich dieses Verständnis möglicher Kipppunkte also kaum verbessert. Also es gibt nach wie vor keine wissenschaftliche echte Evidenz, sondern immer noch den Propagandabegriff, den man irgendwie nutzt. Und wie gesagt, selbst seriöse Wissenschaftler solche Aussagen auch nicht dementieren können, weil man kann eben nicht beweisen, dass es etwas nicht gibt.
Ja, es ist das, was du ja auch öfter hier im Podcast erläuterst, Andreas, dass viele wissenschaftliche Regeln oder auch Grundsätze von Annahmen ausgehen.
Richtig. Und Annahmen sind immer sehr kritisch gesehen, weil man legt irgendwo einen Pflock ein und dann wird von diesem Pflock aus abentwickelt. Aber die Frage ist, ist der Pflock überhaupt richtig eingeschlagen worden? Und diese Frage wird gar nicht gestellt. Und dieser aktuelle UN-Klimabericht, der das Wissen zum Klimawandel ja zusammenfasst, und das dokumentiert ein reines Unwissen. Das schreibt der Autor ganz deutlich. Er sagt also, Kipppunkte könnten zwar nicht ausgeschlossen werden, denn man kann wissenschaftlich nie etwas ausschließen, doch es gäbe ungenügende Evidenz, einen Mangel an Daten. Das Thema sei herausfordernd. Mit anderen Worten, wir wissen nichts, wir bewegen uns in einer Fantasiewelt.
Sagt Andreas Popp, der sich hier auf die Aussagen von Axel Bojanowski stützt. Es sei nochmal gesagt, wir haben gerade aus seinem Blog, von seiner Webseite die Informationen geholt. Wir gehen jetzt in den Artikel, der bei Welt Online gestern erschienen ist und der kaum wieder Niederschlag findet in den Mainstream-Medien. Es gibt jetzt gerade eine Sendung, die ich gesehen habe aus der Ecke von Julian Reichelt und Ralf Schuler, die ehemaligen Bild-Chefredakteur oder Redakteur eben, die sich des Themas annehmen. Und wir tun das deswegen, weil wir absolut der Überzeugung sind, dass dieser Artikel ein erster Schritt sein könnte in die Aufdeckung dieses Narrativs, das die ganze Welt unter die Knute stellen will. Es geht ja um rasante Veränderungen unseres Lebens. Alleine, wenn ich an die Gebäudesanierungen denke, Andreas, die die EU beschlossen hat, oder an das Verbrenner aus.
Naja, vor allem geht es uns auch um den Schutz der Umwelt. Es geht uns darum, dass wir durch ganz bestimmte Lenkungen aus bestimmten selbsternannten Elitengruppen offenbar in eine Richtung gebracht werden soll, die genau diesen Eliten einen hohen Profit einbringt. Die Umwelt kommt dabei unter die Räder. Wir sind da mehr Umweltschützer als die ganzen Klimaforscher manchmal zusammen, habe ich das Gefühl. Weil genau darum geht es uns. Und wenn wir uns von diesen, ja, was heißt Narrativen, von diesen Ideen des menschengemachten Klimawandels als große Relevanz wieder irgendwo in eine vernünftige, seriöse Wissenschaft kommen, dann können wir ja über den Einfluss der Menschen auf das Klima sprechen. Aber die Zahlen, Daten, Fakten sind eben halt nicht wissenschaftlich korrekt bearbeitet.
So, also, Herr Bojanowski beginnt seinen Artikel mit folgenden Sätzen. Das Klima kann katastrophal kippen. So lautet eine populäre Parole. Doch die Warnung vor Kipppunkten baut auf dürrem Fundament. Mit Tricks schleusten Forscher sie in die wissenschaftliche Literatur. Der Vorgang verrät, wie mit Wissenschaft Politik gemacht wird. Wir haben jetzt vorher den Entstehungspunkt hier mitgeschildert, als es 2004 diese Versammlungen gab, diese Wissenschaftstreffen in Stockholm. Und jetzt kommen wir so langsam in unsere jetzige Zeit. Nehmen wir mal die letzte Generation, die zum Beispiel auf ihren Plakaten uns lesen lässt, wir sind die letzte Generation vor den Kipppunkten. Also das ist ein politischer Begriff geworden, das wichtigste Argument der Klimaaktivisten. Und wie gesagt, es heißt, dass es um Schwellen im Klimasystem geht, die unwiderrufliche und katastrophale Änderungen bringen sollen. Bojanowski schreibt, genährt wird die Sorge von einem kleinen Kreis von Wissenschaftlern, unter anderem vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, welche die grundlegenden Arbeiten zum Thema geschrieben haben. Wir erinnern an Herrn Schellnhuber. Doch das Wissen über Kipppunkte gleicht einer Fata Morgana. Je näher man sie betrachtet, desto weniger bleibt von ihnen übrig. Und Bojanowski fährt fort, dass es sich als problematisch erwiesen habe, robuste Warnungen vor Kipppunkten in der wissenschaftlichen Literatur unterzubringen. Dass es dennoch gelang, verrät, wie mit Wissenschaft Politik gemacht wird. Und jetzt nennt er den Direktor des Potsdam-Instituts, Johann Rockström, der auf dem, man höre und staune, Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar diesen Jahres gewarnt hatte, und zwar vor gleich 16 Kipppunkten. 9 zeigten Anzeichen der Instabilität, mahnte Rockström, und die drohten, die Menschheit wörtlich zu unterminieren. Der UN-Klimarat, also ihr wisst, die Vereinten Nationen sind ja auch in allen möglichen gesellschaftlichen Themen involviert und haben, obwohl sie nur Nichtregierungsorganisation sind oder sich so nennen, einen immensen Einfluss auf alle politischen Entscheidungen der Regierungen. Und der UN-Klimarat, der das Wissen zum Klimawandel zusammenfasst, hatte zuvor ein übrigens ganz anderes Urteil über Kipppunkte dokumentiert, Andreas. Das ist ja auch sehr interessant, dass bis zu diesem Zeitpunkt, wo das Potsdam-Institut loslegte mit diesen Weisheiten, der UN-Klimarat ein anderes Urteil über diese Kipppunkte dokumentiert hatten. Und da heißt es?
Naja, die Phänomene, die könnten zwar nicht ausgeschlossen werden, so wird es dort beschrieben, doch es gäbe ungenügende Evidenz, einen Mangel an Daten, das Thema sei herausfordernd. Also wir müssen uns noch einmal klar machen, wir haben gerade gehört, dass eine Gruppe von politisch motivierten Wissenschaftlern offenbar unwissenschaftlich eine Art Propagandastruktur entwickelt und einschleust in die Medien. Ist der Begriff der Einschleusung hochinteressant. Und wenn wir dann sehen, dass die sogenannte letzte Generation diesen Begriff der Propaganda als wissenschaftlich fundiert serviert bekommt, übernimmt und dann natürlich nachvollziehbar, aus voller Überzeugung dann zu sagen, Himmel, unsere Erde bricht gerade zusammen, es ist vorbei, es geht nichts mehr, weil die eigentlichen Grundlagen der Physik eben meist nicht mehr verstanden sind. Das ist der eigentliche Punkt.
Ja, wir erinnern uns natürlich auch an den Green Deal aus Brüssel, den Frau von der Leyen mit aller Kraft vorangetrieben hat, der ganz Europa unter strenge Gesetze stellen wird und zum Teil auch schon stellt. Und Andreas, es gab ja mal vor vielen Jahren die Abwrackprämie. Muss dein altes Auto abwracken oder zurückgeben, kriegst eine Menge Geld dafür, um ein neues zu kaufen. Und wenn ich jetzt nur an die Gebäudesanierung denke, was man den Menschen da aufdrücken will, dann ist das ja ein ähnlicher Vorgang, dass funktionierende Heizsysteme ausgebaut und weggeschmissen werden, entsorgt werden müssen, damit jetzt energieintensiv oder nicht intensiv, Entschuldigung, gearbeitet werden kann, ganz klar und deutlich nach diesen Green Deal-Erfindungen.
Naja, wir wissen natürlich, und die Leute, die unseren Podcast hören, die wissen das natürlich auch, dass wir darin die Motivation sehen, dass die Immobilie für viele Menschen nicht mehr finanziell zu schultern ist und damit mehr oder weniger diese Immobilien dann irgendwann freigegeben werden müssen. Darum geht es. Es geht nämlich um eine Umverteilung der Vermögenswerte in dieselbe Elite rein. Und das, was dort gemacht wird, mit diesen Umbauten von Heizung und all diesen Dingen, diese ganzen Klimaauflagen, die gemacht werden, mit einem enormen Müll, der produziert wird. Wir müssen ja immer die gesamte Wertschöpfungskette sehen. Das ist alles andere als Umweltschutz.
Ja, und die Atomkraftwerke werden abgestellt. Dagegen möchte Herr Habeck und auch Herr Scholz hat es wiederholt, jetzt für die nächsten Jahre, ich glaube bis 2030, jeden Tag 4 bis 5 Windräder aufstellen in Deutschland und jeden Tag, ja, ich glaube nach der Größe von 4 Fußballfeldern, Photovoltaikanlagen. Die Wälder werden abgeholzt. Die wirklich für unsere Natur wichtig sind, für den Austausch, für Sauerstofferzeugung und Produktion. Und all dies, ich sage es deswegen, weil all dies argumentiert wird mit diesen Klimakipppunkten. Der Herr Bojanowski sagt und schreibt hier, auch führende Kollegen aus der Klimaforschung äußern sich weit vorsichtiger über Kipppunkte, Risiken als Rockström, der Direktor vom Potsdam-Institut, und seine Kollegen. Es sind nur diese PIK-Forscher aus Potsdam. Das Wissen über die Phänomene, schreibt er, ist so löchrig wie tauender Permafrostboden. Dennoch haben es die PIK-Forscher geschafft, dringliche Warnungen vor Kipppunkten in die wissenschaftliche Literatur zu schleusen.
Ja, das ist so unglaublich wichtig, dass diese Dinge jetzt hier wirklich auch offen benannt werden von einflussreichen Journalisten, die sich wirklich auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt haben. Denn dieses Papier ist das mit Abstand einflussreichste Papier mit den Kipppunkten. Und die bis heute grundlegende Publikation zu diesen Kipppunkten, die stammt dann eben halt von der Gruppe um den Rockström herum und seinem Vorgänger, dem Gründungsdirektor des PIKs, also des Potsdamer Institut. Und das ist wieder Schellenhuber. Und zusammen mit den anderen Kollegen wie Stefan Ramstorff, dem britischen Klimatologen Timothy Lenton und anderen, hatten sie 2008 eine Umfrage mit Antworten von 52 Klimaforschern veröffentlicht. Eine Umfrage. Und die ist rasch zu einer der meistzitierten Arbeiten der Klimaforschung aufgestiegen. Und das Interessante ist, hier wird also eine Umfrage schon lanciert, mehr oder weniger zu einer Art Studie, die aber gar keine Studie ist. Und tausende Studien beziehen sich auf diese Umfrage. Das ist also mit Abstand das einflussreichste Papier. Aber mit jener Publikation von 2008 machte denn der Begriff Kipppunkt Karriere. Also es hat funktioniert, diesen Propagandabegriff einzuführen. Und die Massenmedien sind sofort drauf eingesprungen. Warum, das wissen wir mittlerweile auch alle. Und mittlerweile verlinken selbst 63 Wikipedia-Artikel, wer hätte das erwartet, die sind doch immer ganz offen und auch objektiv, nämlich auf diesen Aufsatz. Es geht um einen Aufsatz, der mehr oder weniger immer wieder als Studie mehr oder weniger suggeriert wird, nicht gesagt, suggeriert, aber das reicht für die junge Generation oder letzte Generation und sie genügt nämlich definitiv nicht den Standards einer wissenschaftlichen Studie. Und hier wird es klar, so mies ist die Wissenschaft an der Stelle. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, es gab ja damals, ich glaube 2008, auf RTL sogar mal oder Sat.1 einen Film über dieses Thema, nämlich dieser ganze Klimaschwindel. Den findet man nur noch ganz selten, aber der ist wirklich interessant. Da wird nämlich klar, wie die Zusammenhänge sind. Aber wir werden jetzt ganz klar in eine Richtung Scheuklappen aufgesetzt. Wir sehen wie durch einen Strohhalm und die gesamte Welt wird dermaßen verengt, sodass wir die Wahrheit gar nicht mehr erkennen können.
Ja, und diese Umfrage der sogenannten Forscher aus Potsdam, die war zwar im Wissenschaftsmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences erschienen, das ist das Magazin der Nationalen Akademie der Wissenschaften in den USA. Bojanowski schreibt, es war aber keine begutachtete Studie, sondern ein Einstandsartikel, den neu gewählte NAS-Mitglieder, also eben von der Nationalen Akademie der Wissenschaften in den USA, neu gewählte Mitglieder dort können so etwas einreichen, um wörtlich sich den Lesern vorzustellen. Und Herr Schellenhuber war dort in diese Akademie in den USA 2005 aufgenommen worden und die Kipppunkte-Umfrage war seine erste Veröffentlichung.
Ja, das finde ich unglaublich spannend, dass es sich hier quasi um eine Art Vorwort handelt, eines Wissenschaftlers, der sich jetzt einbringen will in irgendeine wissenschaftlichen Illustrierte. Und das ist interessant, dieser Kipppunkte-Beitrag wurde also mehr oder weniger als Perspektive dann dargestellt. Und im Gegensatz zu Studien genügen natürlich bei Perspektiven ganz schwache Kriterien. Und hier sind ja ganz schwache Kriterien erfüllt, nämlich eigentlich keine, sondern Annahmen. Und die sind eben nicht bewiesen. Und solche Texte brauchen laut dieser PNAS lediglich ein kritisches wissenschaftliches Problem identifizieren, also eine Art Bewertung auf dem neuesten Stand der Technik liefern und neue Einsichten oder einen neuen Ansatz zu seiner Lösung bieten. Also es ist gar nicht gefordert, dass eine wissenschaftliche, tatsächliche, wasserdichte Analyse vorliegt, sondern es reicht die Beschreibung eines Problems.
Und das sagt und erfordert die Nationale Akademie der Wissenschaften in den USA, diese PNAS. Also Andreas, es reicht ein interessanter Überblick über ein relevantes Forschungsthema. Ob es wissenschaftlich substanzielle Belege gibt für die dargelegten Phänomene, ist für eine Perspektive nicht von Belang, schreibt Bojanowski. Und so auf diesem Wege, das ist ja wirklich durch die kalte Küche und die Hintertür, gelangte die Kipppunkte-Warnung in ein renommiertes Wissenschaftsmagazin. Er sagt, Umfragen wären problematisch. Das räumten die Autoren selbst ein. Warum wohl?
Naja, weil Umfragen natürlich erst einmal von vielen Perspektiven auch relativ locker und lasch beantwortet werden. Keiner der Befragten würde beispielsweise jetzt ganz genau versuchen, wissenschaftlich exakt zu sein, sondern das sind meistens Meinungen.
Ja, und es heißt hier weiter von Seiten der Autoren, es würde bemängelt, dass diese Umfragen eben nicht zum Bestand wissenschaftlicher Erkenntnisse beitrügen, sondern lediglich Vorurteile reproduzierten. Und dabei hätten sich Umfragen als wörtlich wertvolle Informationsquelle öffentlicher Politikgestaltung erwiesen. Ah, da haben wir es zum ersten Mal. Und Herr Schellenhuber, du hattest das vorhin schon mal angedeutet, der spricht in diesem Zusammenhang vom Bauchgefühl der Wissenschaft. Axel Bojanowski schreibt, der Begriff Kipppunkte veränderte die Klimadebatte. Er werde verwendet, um ein politisches Problem zu lösen, in dem die öffentliche Wahrnehmung auf neue und substanzielle Weise umstrukturiert wird. So kommentierten Chris Russell von der Carleton University und Zoe Nissa von der University of Chicago 2009 im Fachblatt Global Environmental Change. Und weiter heißt es in dem Text, ein Jahr nach ihrer Umfrage publizierte Herr Schellenhuber zusammen mit seinen Kollegen aus Potsdam erneut über Kipppunkte, wieder in der Wissenschaftlichen Akademie in den USA. Diesmal war es eine Umfrage unter 43 Klimaforschern. Die Gutachter akzeptierten sie diesmal als richtige Studie. Allerdings blieb deshalb von dem alarmierenden Duktus des vorherigen Aufsatzes wenig übrig. Die Arbeit trug den Titel Ungenaue Wahrscheinlichkeitsabschätzung von Kipppunkten im Klimasystem. Eigentlich schüttelt es mich jetzt schon.
Ja, und hier sehen wir also ganz klar, dass wir in der Propagandaforschung und in der Propagandaumsetzung sind. Man versucht, die Begrifflichkeiten so abzuschwächen, dass es der Bürger gar nicht mehr erkennt. Und jeder Wissenschaftler, und finanziell, wenn es sich lohnt, dann ist er sogar bereit dazu, bestimmten Dingen eben halt zuzustimmen, weil die eben halt so schwammig verpackt sind, dass er sagt, dem kann ich zustimmen, weil da steht nichts drin. Aber es wird etwas anderes dem normalen Bürger vermittelt. Und das ist das offenbare Ziel. Wir haben hier offenbar mit einer propagandistischen Arbeit zu tun. Und dieser Text offenbarte, dass es für Kipppunktalarm dann natürlich auch zu früh war. Obwohl die Experteneinschätzungen eine große Unsicherheit hervorheben, weisen sie einigen der oben aufgeführten Ereignisse eine signifikante Wahrscheinlichkeit zu, schrieben Schellenhuber und seine Kollegen ziemlich zurückhaltend. Das war schon auffällig. Und die Arbeit ging natürlich unter im Vergleich zu den vorherigen und sie erreichte ja nur einen Bruchteil der Zitate. Wir dürfen nicht vergessen, die Kipppunkt-Euphorie war raus, alles gut und alles, was jetzt kritisch kam, wurde mehr oder weniger von mir aus veröffentlicht, aber irgendwo hinterste Seite ganz unten. Und das hat dann natürlich überhaupt keiner mehr so richtig geschnallt. Und als Rockström, Schellenhuber und Kollegen 2018 wieder die Kipppunkte mit Dringlichkeit in die Debatte einspeisen wollten, da gingen sie erneut wieder auf Nummer sicher und wählten eine PNAS-Perspektive. Also wieder eine Perspektive ohne harte Begutachten, also keine wissenschaftliche Evidenz. Und dieser Beitrag, der war ungewöhnlich schnell publiziert worden von dem Wissenschaftsmagazin, schon 17 Tage nach Eingang in der Redaktion. Und es ist unheimlich wichtig, dass man hier offenbar Wert darauf legt, möglichst viele Wissenschaftler hinter diese Aussagen zu bekommen, damit man dann herausgehen kann mit der Argumentation, 95% der Wissenschaftler sind sich einig, dass das alles so ist. Als wäre Wissenschaft eine demokratische Abstimmung. Denn dann hätten wir beispielsweise unter Galileo auch immer noch eine flache Erde, der nämlich gesagt hatte irgendwann, nein, nein, die Sonne kreist nicht um die Erde, sondern die Erde kreist um die Sonne. Also wenn es da nach demokratischem Verhalten geht und nach Menge, dann haben wir die Wissenschaft komplett verlassen. Und das beschreiben wir hier gerade.
Ich möchte mal ganz kurz, bevor wir hier weiter reinlesen, möchte ich euch vorlesen, was der Herr Schellenhuber so in seinem Leben bis jetzt gemacht hat. Denn das kann man ja alles nachforschen. Da braucht man nicht zu forschen. Wenn Wikipedia diese Punkte hier alle ganz stolz reinschreibt, dann ist es dem geübten Nachdenker über die derzeitige Politik ein leichtes, eins und eins zusammenzuzählen. Ich gehe mal ganz kurz da rein. Schellenhuber ist vielfach in der Beratung von Politik und Wirtschaft tätig. Er ist seit 1992 eins der 9 Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Seit 1994 war Schellenhuber entweder Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender dieses Gremiums. Von 1994 bis 1998 beriet er Angela Merkel in ihrer damaligen Funktion als Umweltministerin. Im Jahr 2004 gehörte er zu einer Gruppe von Klimawissenschaftlern, die zu einem Besuch im Weißen Haus geladen waren, um die Bush-Regierung über die aktuellen Ergebnisse der Klimaforschung zu informieren. Ich glaube, in der Zeit kam dann auch Al Gore mit seinem Film raus, der die ganze Welt unter Druck gesetzt hat und in Atem gehalten hat, dass nämlich die Welt bald untergeht. Und im Jahr 2007 wurde Schellenhuber während der G8 und EU-Ratspräsidentschaft von Bundeskanzlerin Merkel zum wissenschaftlichen Chefberater der Bundesregierung in Fragen des Klimawandels und der internationalen Klimapolitik ernannt. Als Mitglied der Sachverständigengruppe Energie und Klimawandel berät er seit 2007 den Präsidenten der EU-Kommission, das war damals noch der Herr Barroso, Andreas, und so liest sich das weiter und weiter, UN-Sicherheitsrat, da ist er mit als führender Wissenschaftler dabei, der Weltsicherheitsrat hatte über dieses Thema in seiner Anwesenheit beraten, dann in Vorbereitung auf den Nachfolgevertrag zum Kyoto-Protokoll, der auf der nächsten UN-Klimakonferenz 2015 in Paris ausgehandelt werden sollte und so weiter. Und er arbeitete auch mehrfach mit der Weltbank zusammen. Schellenhuber war Mitglied des Beratergremiums für den Weltentwicklungsbericht 2010. Also bitte geht da selber rein, Andreas. Es ist sozusagen mit diesem Professor Schellenhuber offenbar in Berlin durch große Unterstützung von Angela Merkel dieses Klimathema installiert worden.
Naja, und da fällt mir immer ein, das Lied Ich singe, dessen Brot ich esse. Und ich sehe hier, wenn ich das ein bisschen interpretiere und das an den offiziellen zugänglichen Daten, dass es nicht um die Beschreibung eines Klimawissenschaftlers geht, sondern um die Beschreibung eines Klimafunktionärs mit wissenschaftlichem Hintergrund. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn wir wissen, dass die IPCC nicht die Aufgabe hat, zu erforschen, wo kommt ein sogenannter Klimawandel her, wenn es denn überhaupt einen so gibt, wie man das bezeichnet. Aber das wollen wir einfach mal auch so sehen, weil es gibt natürlich immer einen Klimawandel, sondern die IPCC hat ja die Aufgabe zu beweisen, dass es ein anthropogener Klimawandel ist, also menschengemacht. Und so hat man das dann auch aufgebaut. Und wir denken dann ja auch, wie man dann bestimmte Situationen nutzt. Denken wir an den ungewöhnlichen heißen Sommer im Jahre 2018 in Europa und in den USA. Und das war natürlich eine ideale Situation, um dann einen neuen Aufsatz zu platzieren, in der man vor einer Heißzeit warnte. Und diese Hot House Earth, so heißt es, aus dem es dann kein Zurück mehr gäbe. Und bei diesem Es gibt dann kein Zurück mehr, kommt natürlich sofort der vorher propagierte Kipppunkt bei den Menschen an. Also wir sehen hier schon auch eine gewisse Genialität einer orchestrierten Angstmache, die dahinter steht.
Ja, und das hat offenbar, wie Bojanowski es ja geschrieben hatte, 2004 seinen, sagen wir mal, öffentlichen Beginn genommen, aber eigentlich liegt das schon viel länger zurück. Man versteht jetzt übrigens auch, warum Angela Merkel 2011, als Fukushima hochging, sofort darüber sprach, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Und das ist ja nun in diesem Jahr dann auch finalisiert vollzogen, Andreas, weil der Herr Schellenhuber an ihrer Seite mit Sicherheit da auch schon, oder nicht mit Sicherheit, wir spekulieren ja, einige Vorschläge gemacht hat. Und er ist auch als Mitglied der Beratungsgremien zu Klimawandelforschung an unzähligen ausländischen Akademien und Hochschulen und Universitäten. Und vor allem ist er eben auch bei der EU, geht er ein und aus und seine Vorschläge werden dort angenommen. Er ist auch beim Global Agenda Council on Climate Change des Weltwirtschaftsforums in führender Stellung und so weiter. So, also, und wie gesagt, Experte bei der EU-Kommission, wenn da Dinge diskutiert werden, Veränderungen, dann ist er dabei. Du hast von dieser Perspektive oder von dieser Perspektive gesprochen, die entfaltete dann enorme Wucht, schreibt Bojanowski. Die mediale Resonanz war inzwischen riesig. Der Aufsatz war laut einer Analyse die einflussreichste Klimaveröffentlichung 2018. Und Heißzeit, was du hier gerade angesprochen hast, wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres gewählt.
Also was wir hier besprechen, ist die komplette Abwendung von der Wissenschaft, sondern hin zu einer rein politisch motivierten Propaganda, wer auch immer die Auftraggeber dahinter sind. Und es gab natürlich viele renommierte Klimaforscher. Und wenn sie denn überhaupt mal danach gefragt wurden zu dieser Kipppunkte-Theorie oder zu dieser Kipppunkte-Fantasie, so kann man ja mittlerweile schon sagen, dass sie dann sagten, also Kipppunkte sind zwar denkbar, wir können sie natürlich nicht ausschließen, aber wir wissen eigentlich viel zu wenig. Das sagte zum Beispiel 2020 Joachim Marotzke und das ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie. Aber die PIK-Forscher, die ließen sich natürlich nicht beirren und machten ihren Propagandafeldzug dann weiter. Und im Nature, da veröffentlichten sie im Ende 2019, also kurz vor der UN-Klimakonferenz, die fand ja damals in Madrid statt, einen Kommentar. Und der hieß dann Klimakipppunkte, zu riskant, um dagegen zu wetten. Also die steigende Gefahr von abrupten und unumkehrbaren Umschwüngen, also das ist also ganz wichtig, hieß es in dem Text, muss zu politischen und wirtschaftlichen Taten zwingen. Hier sehen wir also den nächsten Gang, der hochgeschaltet wird. Wir haben bis jetzt die Propaganda, dass die Leute in der Panik jetzt sind. Und jetzt geht es darum, wir müssen politische und wirtschaftliche Taten erzwingen. Und der Klimaforscher Justin Ritchie, der übrigens nicht an dem Aufsatz beteiligt war, der zeigte sich ganz irritiert angesichts des auffällig häufig im Text vorkommenden Wortes falls. Das stand dort immer drin. Oder das Wort könnte. Also das ist also quasi alles im Konjunktiv. Der Begriff könnte kam sogar 25 Mal in diesem Schriftstück vor. Und wenn es 11 Mal falls braucht, um seine Meinung zu stützen, dann sollte man mal die Substanz überprüfen, schrieb also der Klimaforscher Ritchie. Und nach dem Lesen bin ich nur wenig überzeugt von bevorstehenden Kipppunkten. Das sagen dann renommierte Wissenschaftler, aber das kommt natürlich nirgendwo mehr raus. Und der Nature-Kommentar musste dann ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung ungewöhnlich stark korrigiert werden, weil gleich 5 Fehler drin waren in der zentralen Abbildung dieses Artikels. Das hatten nämlich Leser entdeckt, die selber mitdenken können. Und das war bei Nature übrigens offenbar gar nicht aufgefallen. Und der Text hatte als Kommentar ohne Begutachtung einfach so veröffentlicht werden können. Soweit auch mal zur Seriosität der Zeitung, der Zeitschrift Nature, ob die wirklich so arbeiten oder nicht vielleicht auch ein Element in diesem großen spielenden Orchester sind.
Bojanowski schreibt, die Autoren aber ließen nicht locker. Eine Gruppe um Rockström und Schellnhuber veröffentlichte 2022 erneut eine dramatische Warnung vor Kipppunkten. Climate Endgame, Erforschung katastrophaler Klimawandelszenarien, lautete der Titel einer weiteren Perspective in dieser Nationalen Akademie in Amerika. Die Thesen lauteten, die Welt wäre auf dem Weg in ein Extremszenario. Extremszenarien würden vernachlässigt. Ihre Betonung könnte Klimaschutzhandeln beschleunigen. Ich sag nur, how dare you? Mhm. Und bislang, heißt es hier weiter, hatten Klimaforscherkollegen zwar die Nase gerümpft über all die schillernden Kipppunkt-Publikationen, aber öffentlich meist geschwiegen. Das Climate Endgame aber, das produzierte dann und provozierte zum ersten Mal richtig Kritik.
Ja, und da gibt es den Klimatologen Reto Knutti von der ETH Zürich. Und er schreibt eben halt auch, dass meiner Meinung nach es nicht genügend Beweise dafür gibt, dass der Klimawandel schlimmer ist, als wir dachten, noch dass Bewertungen die Risiken herunterspielen und dass wir dem Untergang geweiht sind. Das sagte er ganz deutlich. Und dieser Artikel, das beschreibt er auch, spiegele überhaupt nicht das Mainstream-Denken zum Thema Klima wider. Es sei also nicht die erste derartige Perspektive dieser selben Autoren, betonte der Knutti, der hat sich offenbar aufgeregt darüber. Und seine Veröffentlichungen seien zwar interessant zu lesen, aber er sagt, es sind reine Meinungsbeiträge, überhaupt keine neue Wissenschaft. Er musste natürlich noch so ein bisschen runterfahren, weil er ja selbst in der Szene mit tätig ist. Und er sagte, ich schätze zwar die Autoren und ihre Arbeit, aber solche Artikel würden vorhersehbar verzerren und verwirren, ohne neue Erkenntnisse zu liefern. Also er deckt quasi die Propagandastruktur ganz deutlich auf. Und auch der Umweltforscher Roger Pielke Jr. von der Universität of Boulder, der widersprach eben halt diesen Thesen der PIK-Forscher, er wies dann darauf hin, dass unrealistische Extremszenarien im UN-Klimabericht am häufigsten von allen Szenarien verwendet werden. Und aktuelle Schätzungen zeigten zudem eine deutlich geringere Erwärmung, als im Climate Change Endgame-Artikel behauptet wird. Und nun werden natürlich viele sagen, egal, schließlich geht es um den Untergang der Erde und da können die auch von mir aus ein bisschen fälschen und wir müssen eben halt die Ernsthaftigkeit haben. Aber dann sollten wir eben halt das Ganze so auch kennzeichnen, dass es sich nicht um eine wissenschaftliche Begutachtung handelt, sondern um eine Meinungsmache, die auch sehr stark politisch motiviert ist. Dann könnte man das ja ordentlich etikettieren, aber dann würden die Leute natürlich sagen, Moment mal, da stimmt doch was nicht.
Also wenn du hier sprichst von eben politischer Etikettierung, da kann man ja, das kann man auch, ich bin heute ein richtiger Wikipedia-Fan, denn da steht so viel über Schellnhuber und sein Potsdam-Institut für Klimaforschung drin. Da heißt es beispielsweise, ich lese mal ein paar Punkte vor. Internationales Aufsehen erregte Schellnhuber auch als Initiator des Nobelpreisträger-Symposiums Global Sustainability, a Noble Cause, auf dem im Oktober 2007 in Potsdam von 15 Nobelpreisträgern, da werden die ganzen Namen genannt, gemeinsam mit Fachwissenschaftlern das sogenannte Potsdam-Memorandum zur Klimastabilisierung, Energiesicherheit und nachhaltigen Entwicklung formuliert wurde. Das zweite Nobelpreisträgersymposium wurde in London 2009 von der Royal Society organisiert und stand unter der Schirmherrschaft von Prinz Charles. Das resultierende St. James Palace Memorandum wurde von 60 Nobelpreisträgern unterzeichnet. Zum dritten Symposium der Reihe 2011 in Stockholm kamen Mitglieder des High-Level Panel on Sustainability des UN-Generalsekretärs, um ein Memorandum entgegenzunehmen und so weiter und so weiter. Andreas, das heißt, man hat das Ding ganz groß global weltweit aufgezogen.
Wir sehen ja mehr oder weniger die Annexion nicht nur des Sportes, sondern wir sehen auch die Annexion der Wissenschaft. Wir sehen, dass selbst ein Alfred Nobel, der sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen würde, wenn er wüsste, wie seine wissenschaftlichen Auszeichnungen missbraucht werden, propagandistisch, um Politik zu machen und mehr oder weniger einen Profit einzufahren für eine bestimmte Gruppierung, die da letztendlich als Drahtzieher immer erkennbarer wird, auch für jeden Normalbürger. Und dass dann bei einer solchen Nobelpreisveranstaltung mehr oder weniger Artikel verfasst werden, Texte verfasst werden, die so unaussagekräftig sind, dass man die sogar hohe Wissenschaftler, ich denke mal, das wird sich vielleicht dann für den einen oder anderen auch lohnen, dass die bereit sind, das zu unterschreiben, weil sie sich dann selbst vielleicht einreden und sagen, okay, das, was ich da unterschrieben habe, hat überhaupt keine Relevanz, aber es suggeriert ja etwas anderes. Und die Politik, gerade wenn wir uns ansehen, die große Politik, die wir in Deutschland immer wieder sehen, diese Anmaßung auch der Kompetenz, wenn wir sehen, dass sich ja Herr Habeck die Kompetenz anmaßt, die Sachen beurteilen zu können und dementsprechend absurde politische Entscheidungen ins Leben ruft, die dann auch noch zu schweren Umweltschäden führt. Alleine der Müll, der produziert wird, den man intakte Heizungen irgendwo rausschmeißt, um dann irgendwelche neuen, wieder mit viel Rohstoffe und viel Energie, die da eingesetzt werden müssen, neu produziert und einbaut. Das ist ja auch absurd.
Sage mal, was mich jetzt hier gerade beschäftigt hat, das Ganze hat ja dann wieder mal seinen Ursprung in Deutschland mit diesem Potsdam-Institut, also direkt sogar in Potsdam.
Ja, ja, Potsdam, da wurde repräsentiert, in Berlin wurde regiert, in Potsdam präsentiert und das ist natürlich gerade auch in Deutschland oder auch für die Welt mehr oder weniger ein Teil, ein geografischer Teil, der auch geschichtsträchtig ist. Ja, das passt.
Geschichtsträchtig ist ja in diesem Fall, dass eben auch diese Maßnahmen, wie sie jetzt umgesetzt werden, unter der Knute der Grünen, ich sag's mal wirklich so, und ich glaube, viele werden das auch so empfinden, dass das Ganze ja in Zusammenarbeit mit Brüssel geht, wo eben auch die deutsche EU-Kommissarin diese ganzen Dinge mit einfädelt. Also mich beschleicht da gerade ein ziemlich ungutes Gefühl. Aber wir gehen mal weiter in den Beitrag von Axel Bojanowski, der, vielleicht doch mal ganz kurz noch an dich die Frage, Andreas, der sich ja ehrlich gesagt sehr viel traut, indem er diese Dinge hier veröffentlicht. Auch die Welt traut sich wirklich etwas. Und die Frage ist, wie wird das vom Mainstream aufgenommen werden?
Also der Autor liefert hier eine seriöse Arbeit ab, ganz klar. Er ist unaufgeregt. Er sammelt die Daten ein, hinterfragt sie, bringt Gegenmeinungen rein. Also er nutzt ja mehr oder weniger das Material, was bereits schon zur Verfügung steht. Und wir machen uns da jetzt eben halt noch Gedanken. Und ich persönlich interpretiere das Ganze jetzt mit meiner Meinung dazu. Das möchte ich auch nochmal klar etikettieren. Wir sehen auf jeden Fall, wenn uns erzählt wird, dieses dogmatische Auftreten, das ist das Hauptproblem, dass das Thema der Klimaerwärmung an sich nicht ansatzweise, und zwar menschengemachte Klimaerwärmung, ansatzweise auch nur in Frage gestellt werden darf, der ist sofort ein Ketzer. Und das ist genau der Punkt, in dem wir uns befinden. Das heißt, wir haben politisch und wirtschaftlich ein finsteres Mittelalterniveau erreicht, in dem freies Denken und alternative Entwicklung nicht mehr erlaubt sind.
Mhm. Na, wir schauen mal weiter. Also was schreibt jetzt der Chefreporter Wissenschaft von der Welt? Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass also diese ganzen Daten jetzt von den Forschern angezweifelt wurden und man von einer deutlich geringeren Erwärmung gesprochen hatte als behauptet. Aber die Kipppunktegruppe um Rockström und Schellnhuber arbeitete bereits an den nächsten Veröffentlichungen. Im Herbst 2022 hatte Rockström mit Kollegen eine Kipppunktestudie in Science unterbringen können, wonach bereits oberhalb von 1,5 Grad Erwärmung Kipppunkte drohen könnten, Medien weltweit berichteten. Und hier heißt es weiter, dass Schellnhuber diesmal an dem Artikel nicht beteiligt gewesen war, durfte aber ein kurzes Vorwort beitragen. Und da schrieb Herr Professor Schellnhuber: Die Analyse zeigt, dass selbst eine globale Erwärmung von 1%, eine Schwelle, die wir bereits eine Schwelle, die wir bereits überschritten haben, uns in Gefahr bringt, indem sie einige Kipppunkte auslöst. Tja, und was ist dann nicht in die Schlagzeilen geraten? Wie üblich? Die Kritik. Denn dieser Science-Aufsatz müsste mit Vorsicht rezipiert werden, hatte der Klimaforscher Philipp Übrecht von der Vrije-Universität in Brüssel kommentiert. Und die Übersichtsarbeit in Science sei, so sagt dieser Klimaforscher, politisch gefärbt. Berichte des UN-Klimarats seien vorsichtiger gehalten, aus gutem Grund. Und er sagt weiter, wir wollen unsere Aussagen ja nicht schon in 5 Jahren wieder revidieren. Und es gibt einige andere Forscher, die auch zur Vorsicht gemahnt haben. Zum Beispiel der Klimatologe Thomas Stocker wird hier erwähnt von der Universität Bern. Er ist der Vorsitzende des 5. UN-Klimareports und er sagte wörtlich: Ich bin der Auffassung, dass sich das so eindeutig noch nicht sagen lässt. Der Stand der Forschung gibt das nicht her. Das war in einem Interview mit der Zeit. Und weiter sagte dieser Thomas Stocker von der Uni Bern: Die Klimawissenschaft wisse noch zu wenig über Kipppunkte, sowohl was die Theorie betrifft, als auch die Modelle und die Beobachtungen. Und er beklagte einen Bias in der Berichterstattung, also eine Verzerrung. Kipppunkte erregten viel Aufmerksamkeit, weil sie anschaulich und dramatisch wirkten. Aber für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, sagt Stocker dann, sei das seiner Ansicht nach riskant. Denn wörtlich, wir diskutieren immer noch auf der Basis von relativ wenig Evidenz.
Ja, und was wir hier machen, ist ja quasi eine historische Rücksicht, um zu erkennen, wie die einzelnen Zahnräder ineinandergreifen und hier eine Agenda abgearbeitet wird, die sich von der Wissenschaft komplett wirklich auch entfernt hat. Und wenn man sagt, wir wollen nicht nach 5 Jahren schon wieder das Ganze neu machen, dann muss man natürlich auch darüber im Klaren sein, dass es die Wissenschaftler offenbar gar nicht mehr interessiert. Also irgendwie ist das so auch ein Beschmutzen der eigenen Arbeit. Und die Nutznießer dieser Kipppunkte lässt das Unwissen eigentlich völlig kalt. Die Vereinten Nationen für die globalen Probleme wie der Klimawandel, für die staatsfördernd sind, griff die Science-Studie von Rockström dankbar auf. Im September 2022 warnten die UN, wenn die Welt einen Kipppunkt erreicht, werden wir mit unwiderruflichen Veränderungen konfrontiert sein. Immer die Warnung, die Panik, wir gehen alle unter. Das ist wichtig, dass man das erkennt. Kurz darauf gab es dann ein Tweet auf Twitter von der grünen Politikerin Katrin Henneberger, die von den Klimaprotesten dann im Kohlerevier in Lützerath berichtete. Und da sagte sie, global sind wir dabei, die Klimakipppunkte zu überschreiten. Hier wird derweil gebaggert, als wäre alles nicht real, als gäbe es keine Klimakrise. Hier wird also quasi auf dieser Basis von der Katrin Henneberger, da kann man offenbar nur Unwissen und überhaupt keine wissenschaftlichen Zusammenhänge erkennen und unterstellen, sonst würde sie so etwas nicht schreiben. Aber das sind eben halt die Menschen, die dann für die Meinung, dann für die unteren Gruppen, für die, ja, ich sag mal, Tiefflieger dann eben halt eingesetzt werden. Und der PIK-Forscher Stefan Ramsdorf nutzte seine Kipppunkte-Aufsätze dann für eigene Produkte. Wir sind dabei, gefährliche Kipppunkte zu überschreiten. Das twitterte er auch im September 22. Die dadurch ausgelösten unumkehrbaren Veränderungen werden auch für uns in Deutschland verheerend sein und können ganze Gesellschaften destabilisieren, schrieb also Ramsdorf. Und dazu stellte er eine Werbung für ein neues Buch, in dem er mitgewirkt hat, 3 Grad mehr, ein Blick in die drohende Heißzeit. Nun muss man vielleicht an der Stelle auch einfach mal sagen, ich glaube, diejenigen, die als Drahtzieher, als kapitalistische Drahtzieher hinter dieser ganzen Propaganda stehen, die sehen das offenbar anders. Wenn ich mir alleine ansehe in Dubai, diese Insel, die sie gebaut haben, diese Palmeninsel. Also das sind ja alles Leute, die über hohe Vermögen auch verfügen. Und das sind ja auch Menschen, die dort leben, die nämlich genau zu den Nutznießern dieser Propaganda gehören. Warum werden in den Meeren noch so viele neue Aufbauten gemacht? Und das sehen wir auch beispielsweise Malediven. Und wir sehen, dass viele Inseln jetzt plötzlich das Problem haben aus Sicht des Klimaschutzes, dass das Wasser zurückgeht und die Inseln immer weiter aus dem Wasser rauskommen. Das heißt also, die Höhe immer höher wird. Also das heißt, es kommt genau das Gegenteil momentan an vielen Kanten. Das wird auch nicht erwähnt.
Ja, also wir kommen zum Ende dieses Artikels von Axel Bojanowski, der berichtet, dass Mitte Februar ein internationales Forscherteam Luft aus der Kipppunktehysterie gelassen habe. Wörtlich, die meisten Kippelemente besitzen nicht das Potenzial für abrupte zukünftige Änderungen innerhalb von Jahren, resümierten die Experten im Fachblatt Reviews of Geophysics. Bei manchen würde es sich wohl nicht mal um Kipppunkte handeln, gleichwohl könnte die Erwärmung die Phänomene in schwerwiegender Weise verändern.
Ja, und der Klimaforscher Stocker, der warnt auch hier ganz klar vor Übertreibungen. Er habe mal in einer Debatte den Standpunkt vertreten, dass wir noch nicht genug über Kippelemente überhaupt wissen. Doch die Stimmung, die ist seiner Meinung nach so aufgeheizt gewesen, dass er nicht mehr zu Wort gekommen war. Das erzählte der Klimaforscher. Also wir merken, dass hier die Hysterie, die Wissenschaft und auch die Politik längst überflügelt hat und die Menschen sagen wahrscheinlich so, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, es ist auf jeden Fall alles ganz schlimm und wir müssen jetzt dringend was tun, sonst sind wir dem Tod geweiht. Das sind genau die Ergebnisse und das kennen wir aus der Corona-Politik. Denken wir an diese Hammer-and-Dance-Geschichte aus dem Jahr 2020. Auch da wurde mit der Panik eine Situation gemacht, die sich jetzt als falsch und als politisch motiviert herausstellt. Und das sind ja momentan einige Köpfe, die da offenbar auch rollen. Und genau das könnte hier auch passieren.
Wir sehen auch bei Wikipedia, wenn wir uns den Schellenhuber, Herrn Schellenhuber näher anschauen, und da steht wirklich viel drin über ihn, dass es natürlich, zum Glück kann man nur sagen, Gegenbewegungen gibt, dass es viele, er nennt sie tatsächlich Klimaleugner, gibt. Und es gibt Forscher, die offenbar auch Ehre und Anstand besitzen und sagen, so geht's auch nicht. Und Schellenhuber beklagt eine breite Kampagne gegen das 2-Grad-Ziel, die sich durch intellektuelle Doppelmoral und falsches Risikomanagement auszeichne, wird er hier zitiert. Und vor allem seien 3 bequeme Unwahrheiten problematisch. Da spielt er an auf den Film Eine unbequeme Wahrheit von Al Gore, der damals über die ganze Welt ging. Und diese bequemen Unwahrheiten, die zitiert er mit folgenden Worten: Es gibt keine vom Menschen verursachte globale Erwärmung. Zweitens, es mag den Klimawandel geben, aber er ist unschädlich, wenn nicht sogar nutzbringend. Und drittens, es gibt gefährlichen Klimawandel, aber der Kampf dagegen ist längst verloren. Und er findet das bizarr, wie man eben trotz gegenteiliger wissenschaftlicher Erkenntnisse in der öffentlichen Debatte über die Erderwärmung sogenannten Klimaskeptikern überhaupt Raum gibt. Und er fordert daher eine größere fachübergreifende Solidarität, wenn von Klimaskeptikern das System der Wissenschaft als solches angegriffen wird, wie das ja Herr Bojanowski hier macht und Sie, Herr Popp, auch die ganze Zeit. Und Schellenhuber sagt, die Attacken auf die Klimaforschung seien antiaufklärerisch und vom gleichen Geist getragen wie der Kampf von bibeltreuen Anhängern der Schöpfungslehre gegen die von Darwin entwickelte Wissenschaft von der Entstehung der Arten. Also drunter geht es ja überhaupt nicht.
Ja, das ist genau die Situation. Wir reden hier also von einer Religion, die hier beschrieben wird, und das wird immer deutlicher. Und warum machen wir uns hier stark? Nicht gegen einen Klimawandel, nicht gegen einen Umweltschutz, sondern genau das Gegenteil ist so. Wenn wir endlich wieder klar bei Verstand sind, den Geist auch wieder mit dazu nehmen und den Verstand, diesem Geist, dem Gewissen, diesen religiösen Abrichtungen, die kann man damit nämlich wegeliminieren, dass wir wieder in eine klare Situation kommen, dann können wir auch wieder über eine Produktivität nachdenken, die nicht in Form von Wirtschaftswachstum läuft, sondern in Form von Nachhaltigkeit, die der Erde wirklich dient. Dazu brauchen wir aber eben nicht jetzt die profitablen Klimanarrative, die einer kleinen Menschengruppe dient. Deshalb müssen wir immer deutlicher darüber sprechen.
Ich möchte zum Schluss jetzt, und dann machen wir wirklich Schluss, das wäre eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort gewesen, Herr Popp, möchte ich noch hier hervorheben aus Wikipedia, wo also ganz ungeniert darüber gesprochen wird, dass es natürlich auch wirkliche Gegner gibt. Also Schellenhuber berichtet von negativen Erfahrungen, die Klimawissenschaftler durch eine aggressiv auftretende Szene von Klimawandelleugnern inzwischen ständig machen müssen. Also man merkt auch hier, wie auch bei den Medien, wird die Gegenwehr größer und macht diesen Leuten auch Kopfzerbrechen. Und einmal hat er wohl gesagt, ich habe eine Gruppe von hartnäckigen Verfolgern, klein, aber komplett verrückt. Wo immer ich hingehe, Australien, Schweden, Berlin, demonstrieren die gegen mich und beschimpfen mich. Es gibt Leute, die dort Fotomontagen hochhalten, die mich mit einer Henkersschlinge um den Hals zeigen. Und er hat Anfang April 2016 die klimaskeptische Position der AfD kritisiert. Insbesondere glaube man nicht daran, dass Kohlenstoffdioxid wirklich eine entscheidende Rolle im Klimasystem spiele, was wörtlich eine Spinnerei sei, die aber nicht harmlos ist. Und Schellenhuber sagt, wenn sich in Deutschland solche Tendenzen durchsetzen würden, wie sie in Deutschland die AfD oder in den USA Donald Trump und so weiter vertritt, dann gäbe es für das Weltklima keine Rettung mehr. Er könne nur hoffen und glaube auch fest daran, dass die Mehrheit der Wähler den Weg der Vernunft weiter beschreiten werde. Andreas, und das ist so der Schlussblick in die Zukunft. Denn jeder kann ja auch zum Beispiel Fragen schicken an das Potsdam-Institut, an Herrn Schellenhuber, an Herrn Rockström. Man kann sich doch erkundigen, man kann fragen, man kann Erklärungen fordern über all das, was da im Moment als Riesensystem über die Erde gezogen wurde.
Ja, das ist das Problem. Das kann man eben nicht alleine. Die Frage macht einen ja schon zum Ketzer. Wenn ich mich bei Anne Will reinsetzen würde, also die würde mich mit Sicherheit nicht einladen, oder bei Markus Lanz, der würde mich auch nicht einladen. Aber wenn ich dann bestimmte Fragen stellen würde, alleine die machen mich schon nicht nur verdächtig, sondern die machen mich schon mittlerweile zum Extremisten. Weil wir nämlich den gesunden Menschenverstand, den Geist, die Würde, den Respekt voreinander komplett verloren haben und wir jetzt immer mehr in eine irre Welt abgleiten. Und das ist aus meiner Sicht auch gewollt. Denn es muss der Sack zugemacht werden. Das ist das, was dahinter steht. Und die Gründe für diese ganze Religion sind materiell, ganz materiell, aber nicht für die Masse der Menschen.
Liebe Kollegen von der Welt, vielen Dank für diesen Artikel, vielen Dank für diese aufklärerische Hilfe. Möge dieser Artikel, mögen diese vielen Informationen Einzug halten bei vielen kritischen Denkern und die Wirkung für die Zukunft nicht verfehlen. Andreas, ich danke dir sehr.
Ein schönes Schlusswort. Alles Liebe hier aus Kanada.
Macht's gut, bis morgen.